Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Erleichterung in Osaka. Dort haben sich die Staaten, bis auf die USA, auf eine Erklärung zum Klimaschutz einigen können. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, denn lange war unklar, ob es überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung geben würde. Und kaum geht der G20-Gipfel zu Ende, da tagt auch schon die UNESCO in Baku in Aserbaidschan. Deren Komitee wird unter anderem über 36 Nominierungen für die Welterbeliste verhandeln. Unter anderem will die historische Königsstadt Bagan in Myanmar gerne aufgenommen werden und auch Vatnajökull, der Nationalpark in Island und die Montanregion Erzgebirge Krosno-Hori ebenfalls. Auch das Klima wird auf der 43. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees eine Rolle spielen. Schließlich machen die Temperaturschwankungen auch den Kulturstätten zu schaffen. Man denke etwa nur an die Welterbestätten rund um das Mittelmeer. 37 von 49 Städten dort werden immer wieder vom Meer überschwemmt. Ich habe die Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums Mechthild Rössler heute Mittag gefragt, welchen Raum das Thema Klimaschutz in Baku einnehmen wird.
Klimaschutz ist wirklich eine ganz große Frage, weil sehr viele Welterbestätten von dem Klimawandel betroffen sind. Und wir haben gerade ein Treffen vor dem Welterbekomitee, wo sich die einzelnen Site Managers, das heißt die einzelnen Verantwortlichen der Welterbestätten zusammensetzen und verschiedene Diskussionen haben, wie sie die Stätten besser schützen können, wie sie das Management besser ausrichten. Und ich glaube, dass Klimawandel auch zu den großen Risiken dieser Stätten gehört. Wir haben ja Stätten in Grönland wie den Ilulissat Ice Fjord oder Städten, die in Küstenzonen im Mittelmeerraum liegen. Und die sind natürlich bedroht von den Effekten des Klimawandels. Das heißt, von größeren Regenfällen, von Überflutungen, historische Innenstädte. Venedig ist betroffen, auch durch die großen Wellen und so weiter. Und ich denke, Klimawandel ist einer der Punkte. Es gibt natürlich viele andere, die bei dem Management, dem täglichen Management zu berücksichtigen ist.
Jetzt haben Sie schon viele Gründe genannt. Wenn Sie jetzt ab morgen in Baku sich treffen, wird es da auch um den Zustand einiger Welterbestätten gehen, die sich im schlechten Zustand aufgrund des schlechten Klimas befinden?
Wir werden 166 Reports anschauen. Von insgesamt haben wir im Moment 1092 Welterbestätten. Und diese 166 Berichte sind die Spitze des Eisbergs. Wir haben eine Reihe von Städten, die auf der Gefahrenliste bereits sind. Das ist nicht unbedingt nur wegen dem Klimawandel, sondern es gibt auch Städten, die liegen in Konfliktzonen. Es gibt Städten, wo es Entwicklungen gibt bei einigen historischen Innenstädten, die nicht vereinbar sind mit dem Welterbestatus. Es gibt Städten, die Naturstädten, wo die Tiere extrem bedroht sind, wie in dem Golf von Kalifornien, die Vaquitas. Oder es gibt Städten, die sind die Opfer von Naturkatastrophen geworden, wie das Kathmandu-Tal in Nepal, wo wir nach dem Erdbeben mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind. Und es gibt also sehr vielfältige Diskussionen beim Welterbekomitee.
Wenn wir bei der Spitze des Eisbergs bleiben, wie Sie es gerade auch formuliert haben. Die UNESCO hat ja schon 2006 in einem Bericht kundgetan, dass der Klimawandel eine ernstzunehmende Gefahr für das Kultur- und Naturerbe ist. Und bis die UNESCO, ich glaube, 10 Jahre später mitteilte, dass der Fortschritt bei der Umsetzung der Strategie und der Richtlinien in den meisten Ländern noch sehr gering sei. Das ist ja keine besonders positive Bilanz.
Das stimmt. Wir möchten eigentlich mehr, dass die Politiken, die die UNESCO vorgibt, bei den einzelnen Staaten dann auch umgesetzt werden. Und wir wünschen uns auch etwas mehr Unterstützung der Manager der einzelnen Welterbestätten in dieser Frage. Und Klimawandel ist einer der Themen, die die Site Managers sehr beschäftigen. Und ich glaube, dass der Austausch, was machst du bei deiner Stätte? Wie gehst du damit im Managementplan um? Hast du ein Risiko? Awareness oder wie sagt man so schön, hast du ein Risiko? Plan integriert in deinen Managementplan. Diese Fragen, die stehen hier im Vordergrund.
Aber der Titel UNESCO Weltkulturerbe verpflichtet die Städten doch eigentlich dazu, sie zu schützen. Dafür gibt es ja auch finanzielle Anreize. Also das UNESCO-Siegel gilt doch als Garant für höhere Besucherzahlen. Reicht das nicht aus? Müsste man auch nach anderen Instrumenten Ausschau halten, um die Awareness noch zu vergrößern?
Die Situation in den Welterbestätten ist nicht rosig. Wir haben unglaubliche Probleme in vielen Welterbestätten. Und ich denke, dass die Welterbekonvention besser umgesetzt werden muss. Wir haben manchmal Nominierungen, wo der Managementplan nicht steht und die Stätte wird trotzdem eingeschrieben. Und dann müssen wir dahinterher sein, dass die Konditionen, die eigentlich zum Welterbe bereits gehören, erstmal geschaffen werden. Das Problem mit dem Tourismus ist, dass viele Nominierungen aus kurzfristigen politischen Überlegungen auch vorgelegt werden und nicht diese Langfristigkeit des Welterbes. Das heißt, wir schützen gemeinsam die Stätten auf der Welterbeliste nicht für uns, sondern für die Generationen, die nach uns kommen, dass das wirklich umgesetzt wird. Und ich denke, dass die Strategie, die vom Welterbekomitee verabschiedet wurde, nämlich die Politik zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in den Welterbestätten, ein integraler Bestandteil des Managements sein sollte. Und dass der sogenannte Overtourism, also diese Massen von Touristen, die in einige Welterbestätten zu sehen sind, dass das eigentlich nicht mit dem Welterbestatus eigentlich vereinbar ist und dass die lokale Bevölkerung auch ein Wort dabei mitreden sollte, das sind alles Situationen, die könnten wirklich verbessert werden.
Wie sieht es denn bei einem High-End-Szenario aus? Also wenn der Kohlendioxidausstoß einfach ungebremst so weitergeht, wie viele Welterbestätten wären dann betroffen?
Es gibt einige Studien zum Mittelmeerraum. Da wäre ein sehr großer Teil der Welterbestätten betroffen, und zwar beides, Kultur- und Naturerbestätten. Durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch die Veränderungen im Klima mit mehr Regenfällen im Mittelmeerraum und so weiter. Und ich denke, dass die einzelnen Städten, aber auch die Ministerien die Verantwortung auch übernehmen müssen, zu sehen, wie kann man die Probleme langfristig angehen und wie kann man den Städten vor Ort wirklich helfen mit finanzieller Unterstützung. Die UNESCO schüttet ja keine Gelder aus, wie sich viele Leute das so vorstellen. Wir haben den Welterbefonds, der eigentlich ein Fonds ist zum Transfer von Ressourcen. Aber meistens versucht die UNESCO den Ländern, vor allem den Ländern der Dritten Welt, zu helfen, Gelder zu finden. Beziehungsweise wir organisieren Gelder, um spezifische Projekte zu machen und vor allem Projekte in gefährdeten Welterbestätten. Und das ist wirklich unsere Priorität.
Und wie wäre es schlicht und einfach mit der Option, den CO2-Gebrauch zu reduzieren, sich also einfach an das Pariser Klimaabkommen zu halten? Das wird auch nicht so viel kosten.
Ja, das sollte eigentlich gemacht werden und ernst genommen werden von allen Staaten. Das ist leider nicht der Fall und wir werden vermutlich Welterbestätten auch in der langfristigen Zukunft verlieren, wenn das nicht umgesetzt werden kann. Aber da muss auch jeder Einzelne was dazu beitragen. Wir können einfach nicht so weitermachen und so zu tun, als hätten wir eine zweite Welt. Diese Welterbestätten sind die allerwichtigsten Ergebnisse unserer Kultur und Zivilisation und der biologischen Vielfalt. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese den nächsten Generationen zu überliefern, was bleibt dann überhaupt?
Das fragt Mechthild Rössler, Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums in Paris. Das Komitee der UNESCO tagt ab morgen in Baku, auch zum Thema Klimaschutz. Welche Materialien die Klimaerwärmung überleben werden, das wird man sehen. Schwer haben es jetzt schon Steine wie Marmor oder Sandstein. Auch Holz wurde schon immer gern verwendet und findet sich heute als Ausdruck einer nachhaltigen, klimabewussten Architektur wieder. Auch in der zeitgenössischen Kunst ist Holz ein beliebter Werkstoff. Künstler wie Georg Baselitz oder Stefan Balkenhol arbeiten gerne damit. Dass sich die Holzskulptur erfolgreich über die Jahrhunderte hinweg behauptet hat, daran hatten die deutschen Expressionisten, die Künstler der Brücke, einen erheblichen Anteil. Das Städelmuseum in Frankfurt am Main widmet dem hölzernen Werk dreier Brücke-Künstler jetzt eine ganze Ausstellung. Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff. Enne Seidel ist dem Geheimnis der Materie, so der Titel der Schau, nachgegangen.
Eine Ausstellung für all jene, die schon immer mal ganz nah ran wollten an die Werke der großen Expressionisten Kirchner, Haeckel und Schmidt-Rottluff. Denn das Geheimnis der Materie lüftet nur, wer sich ihre Holzschnitte und Skulpturen aus allernächster Nähe anschaut. Und das ist in dieser Frankfurter Ausstellung erlaubt, sogar ausdrücklich erwünscht. Erst wer mit der Nase schon fast an den Bilderrahmen stößt, erkennt, die Stirnfalten der Porträtierten sind gar keine. Es sind Spuren der hölzernen Druckplatte, die der Künstler nur grob bearbeitet hat. Kerben, Furchen, Holzsplitter blieben stehen und zeichnen sich im fertigen Druck ab. Von glatten Oberflächen hielten die Expressionisten wenig. Sowohl ihre Druckvorlagen als auch ihre Skulpturen beließen sie möglichst roh. Astlöcher, Maserungen oder Risse empfanden sie nicht als störend, sondern als Teil des Werks.
Es ging heftig zu beim Bearbeiten der Holzblöcke mit dem Beil. Und durch Schnitzen lernten wir, sehr viel großzügiger zu arbeiten, statt stundenlang kleine Spänchen zu entfernen.
So beschrieb Erich Haeckel die bildhauerische Arbeit der Brücke-Künstler. Und Kuratorin Regina Freiberger ist überzeugt, die Brücke wäre nicht die Brücke, wenn sich die Mitglieder der 1905 in Dresden gegründeten Künstlervereinigung statt fürs Holz für einen anderen Werkstoff entschieden hätten.
Gibt dieses schöne Zitat von Haeckel im Zusammenhang mit Linoleum, einem künstlichen Material, bei dem er sagte, also da schneidet es sich so leicht hinein, das ist gar keine Freude. Man braucht einen gewissen Widerspruch und man braucht einen Charakter, mit dem man sich auseinandersetzt. Und den Charakter liefert das Holz. Und durch diese Arbeit mit dem Material kann man wirklich sagen, fanden die Brücke-Künstler den Stil, den wir heute mit dem Brücke-Expressionismus verbinden.
Also flächige Formen, scharfe Konturen, leuchtende Farben. Vieles wirkt wild, ungeordnet, manchmal unfertig. Es ist der Versuch, spontane Empfindungen ins Bild zu bannen, mit dem die Brücke-Künstler den Weg in die Moderne antraten. Und eben dieser kreative Prozess lässt sich in der Frankfurter Ausstellung jetzt nachvollziehen. Im Mittelpunkt steht nicht das fertige Werk, sondern der Weg dahin. Zu sehen sind einige hölzerne Druckplatten, genannt Druckstöcke. Raritäten, denn viele sind lange zerstört. Bis heute erhalten sind die Vorlagen zu Ernst Ludwig Kirchners Farbentanz. Drei Tänzerinnen halten sich an den Händen. Jede ist von einer Primärfarbe umgeben. Rot, Gelb, Blau. Kirchner arbeitete mit mehreren Druckplatten, die er zersägte, wieder zusammensetzte und unterschiedlich kombinierte. So schuf der Künstler verschiedene Versionen, dasselbe Bild und trotzdem immer wieder neu. So luftig, leicht und unbeschwert die tanzenden Damen auch daherkommen mögen, dahinter stecke wahre Hirnakrobatik, sagt Kuratorin Regina Freiberger.
Grundsätzlich muss der Künstler, wenn er im Holzschnitt arbeitet, sich klar darüber sein, dass der Abzug, den er hinterher macht, spiegelverkehrt ist. Also im Endeffekt muss der Künstler antizipieren über mehrere Stöcke, wie am Ende seine Darstellung auszusehen hat. Also es hat ein irrsinniges experimentelles Potenzial und gleichzeitig verlangt es dem Künstler eine Menge Mitdenken ab. Dafür sind eben auch wiederum die Druckstöcke so hilfreich, weil man an denen ganz anschaulich sieht, wie es einfach praktisch gemacht worden ist.
Die Ausstellung zeigt die drei Brücke-Gründer, wie wir sie kennen, lenkt aber gleichzeitig den Blick geschickt auf Details, die sonst leicht verborgen bleiben. Eine melancholisch in sich gekehrte Frauenfigur von Erich Haeckel verdankt ihren starken Ausdruck auch den Eigenheiten des Materials, aus dem der Künstler sie herausgeschält hat. Ein sich nach oben verjüngender Holzstamm. Die Frau wirkt dadurch wie eingeschnürt, die Arme fest an den Oberkörper gepresst, die Schultern nach oben gezogen, den Kopf zur Seite gelegt. Haeckel machte sich das Material nicht untertan, er ließ sich von ihm führen. Die Ausstellung im Städelmuseum ermöglicht viele Entdeckungen dieser Art. Und das ist großartig. Tatsächlich sind die drei Künstler nach dem Besuch noch etwas näher gerückt, ist ihr Werk noch plastischer, greifbarer geworden. Fast möchte man sagen, Kunst zum Anfassen. Aber das ist natürlich auch hier nicht erlaubt.
Enne Seidel über die Ausstellung Geheimnis der Materie, zu sehen im Frankfurter Städelmuseum. Und vom materiellen zum immateriellen Kulturgut. Der moderne Tanz befindet sich im bundesweiten Verzeichnis immateriellen Kulturerbes der deutschen UNESCO-Kommission. Von Pina Bausch wurde der in Deutschland in den 1970er Jahren maßgeblich geprägt. Bausch schuf eine radikal neue Form von Tanz, rigorose und schonungslose Darstellungsformen, die in den 70ern neu waren und bis heute wirksam sind, weil es um die großen elementaren Themen geht, um Eitelkeit, Macht und Liebe. Nach holprigen Anfängen in Wuppertal hat Bausch gemeinsam mit ihren Tänzern ein Repertoire aus insgesamt 40 Stücken geschaffen und das Tanztheater Wuppertal weltberühmt gemacht. 2009 verstarb Pina Bausch nach schwerer Krankheit. Mit ihrem Tod ging eine ganze Ära zu Ende, auch wenn ihre Stücke immer noch mit großem Erfolg gespielt werden und sich die Pina Bausch Foundation um Fragen des Erbes kümmert. Geplant ist außerdem ein großes Pina Bausch Zentrum, das in einigen Jahren in Wuppertal eröffnen soll. Das Tanztheater selbst hatte im vergangenen Jahr viel mit sich zu tun. Der Intendantin Adolphe Binder wurde fristlos gekündigt und das Ergebnis des Rechtsstreits steht noch aus. Und eine neue Intendantin ist mit Bettina Wagner-Bergelt aber schon im Amt. Elisabeth Nehring blickt zurück.
36 Jahre lang war Pina Bausch das schöpferische Zentrum des Tanztheaters Wuppertal. Ein riesiges, künstlerisch ungeheuer wertvolles Erbe hat sie ihrem Ensemble, dem Publikum und der Stadt hinterlassen. Wuppertal weiß das zu schätzen und hat große Pläne. Spätestens 2025 soll in das momentan brachliegende, aber dann wiedererweckte und durch einen Neubau erweiterte Schauspielhaus das Pina Bausch Zentrum einziehen, inklusive Tanztheater, Pina Bausch Foundation, eines Produktionszentrums und eines Bürgerforums. So ganz genau kann sich noch niemand vorstellen, wie das alles zusammenwirken und aussehen soll. Doch schon jetzt ist klar, Pina Bausch war nicht nur eine der größten Choreografinnen der Gegenwart, sondern ist für Wuppertal auch zu einer unverzichtbaren Marke geworden. Was aber braucht es, damit sie für die Stadt auch Muse bleibt? Die, die ihr Erbe täglich aufrechterhalten, sind die Tänzerinnen und Tänzer des Tanztheaters. Ihnen gebührt die allergrößte Hochachtung, denn sie haben all die Jahre nach dem Tode Pina Bauschs dafür gesorgt, dass ihr Werk sichtbar und lebendig blieb. Viele von den Jüngeren im Ensemble kennen die Choreografin gar nicht mehr persönlich. Die immer sehr individuell ausgestalteten Rollen lernen sie von denen, die sie einst entwickelt haben. Dass dabei die Stücke nicht bleiben, wie sie einmal waren, dass sie sich verändern, ist klar. Aber Transformation und Weiterentwicklung gehörten schon immer zur Arbeit des Tanztheaters. Doch kann diese Form der Weitergabe auch funktionieren, wenn irgendwann niemand mehr da ist, der noch mit Pina, wie sie hier gerne zärtlich sagen, zusammengearbeitet hat? Wie die nächste Generation zur Weitergabe befähigt werden kann. Diesen und anderen Fragen will die Pina Bausch Foundation unter der Leitung von Salomon Bausch in der kommenden Spielzeit in öffentlichen Veranstaltungen nachgehen. Das ist richtig so. Daneben werden dankenswerterweise auch die Anfänge des Archivs online gestellt. Nach aufwendigen und akribischen Digitalisierungsprozessen von Videos, Probennotizen und anderen Quellen. Und außerdem wird eine Zusammenarbeit mit der berühmten École des Sables aus dem Senegal realisiert. Pina Bauschs radikales, kraftvolles und zur damaligen Zeit verstörendes Frühlingsopfer, getanzt von einem eigens dafür gecasteten Ensemble mit ausschließlich afrikanischen Tänzerinnen und Tänzern, eine aufregende Idee, die die Fragen nach Weitergabe noch einmal neu befruchten wird. Aber wie sieht es aus mit den in die Zukunft gewandten Aktivitäten des Tanztheaters? Hier legt sich nun ein Schatten über das ganze Thema. Nicht nur, weil die Ereignisse des letzten Jahres, sprich die fristlose Kündigung der erfolgreichen und bis dato noch nicht lange amtierenden Intendantin Adolphe Binder noch frisch in Erinnerung ist, insbesondere weil ein Gericht ihrer Klage Recht gab und ein zweiter Richterspruch noch in diesem Sommer zu erwarten ist. Sondern auch, weil an dem Personalstreit zugleich die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung des Tanztheaters hängt. Binders Linie, neben Repertoirepflege und Wiederaufnahmen, auch große, abendfüllende Neuproduktionen von zeitgenössischen Choreografen wie Dimitri Papagiannou und Alain Lucien Oyen kreieren zu lassen, setzt ihre Nachfolgerin Bettina Wagner-Bergelt erst einmal nicht fort. Doch das Ensemble des Tanztheaters sollte mehr sein als eine lebendige Personifikation des Erbes. Die Wiederaufnahme von Pina Bauschs Macbeth-Inszenierung im Mai dieses Jahres hat gezeigt, dass ein über 30 Jahre altes Stück noch einmal ein ganz neues Licht auf ihr Gesamtwerk werfen kann. Das ist interessant. Doch das eigentliche Wesen der Bauschen Kunst, das Kreieren, Neuerfinden, Neuschöpfen im großen Stil, muss dem Ensemble auch wieder ermöglicht werden. Nur dann ist die Gefahr gebannt, dass das Tanztheater Wuppertal irgendwann zum Museum wird.
Zum 10. Todestag von Pina Bausch war das Elisabeth Nehring. Morgen können Sie übrigens in den Kulturfragen die Intendantin Bettina Wagner-Bergelt hören. Ab 17.05 Uhr in diesem Programm. Wie spricht Afrika über sich selbst und mit uns? Eine Frage, die im Zusammenhang mit der Diskussion um Dekolonialisierung endlich auch dialogisch geführt wird und gestern wieder einmal gestellt wurde beim Afrikolone Festival. Dort war neben viel Theater auch Musik zu hören, natürlich aus Afrika. Einen Ausschnitt haben wir gerade gehört. Das Festival zeigt schon seit 2010 Tanz-, Kunst- und Theaterprojekte aus Afrika, nicht über Afrika, und richtet den Blick auf einen zukunftsgerichteten, demokratischen Kontinent. In Köln kam jetzt neben 11 weiteren Produktionen und einem Symposium zum Thema der erste Theatertext von Felwine Sarr zur Uraufführung, Trace, Discours aux Nations Africaines. Spuren, Rede an die afrikanischen Nationen. Sarr ist spätestens bekannt geworden durch seine veröffentlichten Empfehlungen für die Rückgabe von geraubter Kunst aus Afrika, die er zusammen mit Benedikt Savoy geschrieben hat. Und Dorothea Markus hat das Stück gesehen.
Sa jeunesse se lève sous ce ciel que toise les cimes Kilimandjaro.
Dass die Jugend sich erhebt unter dem Himmel, der die Gipfel des Kilimandscharo zeigt. Wir brauchen die Jugend des Kontinents. Die Erde wartet nur auf ihren Eifer, um befruchtet zu werden. Nur hier findet sie ihre Würde und Menschlichkeit, ihre Aufgabe. Und das ist erst der Anfang.
Der Schauspieler aus Burkina Faso, Etienne Minungu, steht am Rednerpult und spricht mit den Worten des senegalesischen Wirtschaftsprofessors und Autors Felwine Sarr zur afrikanischen Jugend. Nicht Afrika verlassen soll sie, sondern bleiben, den Kontinent befruchten, neu bauen und vor allem neu denken. Um sich von dem Gefühl der Minderwertigkeit zu befreien, vom Trauma der Unterlegenheit. Ganz leer ist die Bühne, bis auf den Musiker Simon Winsey. Er schlägt mit Mundbogen und Kalebasse sanfte Rhythmen. Manchmal wächst Wurzelwerk auf der Videoleinwand. Am Ende erscheinen dort Fotos jener afrikanischen Denker, die Minungu die Befrieder des Gedächtnisses nennt. Denn nicht um Rache für erlittenes Unheil der Kolonialzeit soll es gehen, sondern um ein neues Bewusstsein. Es ist trotz aller Schlichtheit ein Text, der in die Tiefen der afrikanischen Geschichte steigt und mit wuchtig poetischen Worten ins Bewusstsein fährt. Und zugleich ein vehementer Appell, dass die Zukunft der Jugend nicht darin besteht, in ein rassistisch abweisendes Europa zu flüchten. Ab 2020 will Minungu, der auch das westafrikanische Festival Recreatral gegründet hat, mit dem eigens für ihn geschriebenen Text durch Afrika reisen. Die afrikanische Jugend aufrütteln will auch die burkinische Regisseurin Odile Sankara, Schwester des 1987 ermordeten Nationalhelden Thomas Sankara, mit ihrem Abend Parole Due, fälliges Wort. Im lässigen Ambiente einer Bar treffen sich ein paar junge Leute, machen Musik und rezitieren wie aus dem Nichts die komplexen Gedichte von Aimé Césaire. Das ist jener surrealistische Dichter, der den Begriff der Negritude geprägt hat. Die Umwandlung der Diskriminierung in Stolz und Selbstbewusstsein.
Das Wort Neger wie die Sonne, die aus der Klaue auf dem Bürgersteig der Wolken blutet. Das Wort Neger wie das letzte Lachen, das die Unschuld beruhigt.
Die Wiederaneignung des afrikanischen Selbst. Die Worte des 2008 verstorbenen Césaires stehen wie ein Motto über dem 10-tägigen Festival, in dem herkömmliche Elendsbilder aus Afrika keinen Platz finden sollen, sondern die Dynamik einer sich demokratisch organisierenden Jugend. Doch wie soll das gehen im Angesicht von Traumata, Gewalt, Kriegen, die ja auch nicht wegzuleugnen sind? Ein spezielles transkulturelles Rechercheprojekt hat daher die Kölner Choreografin Nicole Nagel unternommen. Musik mit Geflüchteten aus Guinea oder Syrien sowie Künstlern, darunter der burkinische Tänzer Landry Kouame, hat sie körperliche Traumaarbeit nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen unternommen. Gemeinsam atmen, fühlen, schwingen, sich als Mensch begreifen. Und auch wenn sich das zunächst esoterisch anhört, beeindruckt doch die Intensität, mit der hier eine Gruppe aus diversen Kontexten eine Einheit bildet. Im exakten Gleichschritt tanzt, sich gegenseitig rote Fesseln anlegt, sie geschwisterlich löst und immer wieder zu einem pulsierenden, schützenden Knäuel zusammenfindet. Heilungsaspekte und Kunst müssen kein Widerspruch sein. Nur 4 originäre Arbeiten aus Burkina Faso und Nigeria sind in diesem Jahr nach Köln gekommen. Andere waren Koproduktionen oder Gastspiele aus der Diaspora. Aber vielleicht ist das auch Programm, denn gerade der besondere Stargast des Festivals, der kamerunische Politologe und Vordenker Afrikas Achille Mbembe, betonte immer wieder, eigentlich geht es nicht mehr um Afrika, sondern um die ganze Welt.
It shouldn't be that the history of Africa is reduced to the history of colonialism.
Afrikas Geschichte sollte nicht auf den Kolonialismus reduziert werden. Es sollte darum gehen, wie wir zusammen die Dauerhaftigkeit der Welt sichern und die Demokratie neu erfinden für universelle Freiheit und Gerechtigkeit. Es muss sich um Weltzugehörigkeit drehen. Wie bauen wir gemeinsam Institutionen, die keine Grenzen kreieren, sondern der Welt helfen zu interagieren, da wir alle zu ihr gehören?
Der kamerunische Politologe Achille Mbembe in einem Beitrag von Dorothea Markus über das Kölner Afrikologen Festival, das morgen zu Ende geht. Und die Kulturmeldung hat Michael Köhler heute, und da geht es einmal mehr um das Thema NS-Raubkunst.
Ja, seit Mitte April ist es bekannt, und wie wichtig der Vorgang ist, lässt sich daran ermessen, dass die Außenminister beider Länder beteiligt sind. Das Gemälde Vaso di Fiori, Blumenvase des holländischen Malers Jan van Huysum, wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes an die Gemäldegalerie des Palazzo Pitti in Florenz zurückgegeben. Außenminister Heiko Maas, der deutsche Amtsträger, und sein italienischer Amtskollege Milanesi reisen deswegen nach Florenz, wie das Auswärtige Amt heute in Berlin mitteilte. Ein konkreter Termin dafür wurde aber noch nicht genannt. Das Bild war während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg aus dem Museum entwendet worden und seitdem in Deutschland. Für die Rückgabe des Bildes hatte sich der Direktor der Uffizien, Eike Schmidt, öffentlich eingesetzt. Seit 1977 gibt es in Klagenfurt das berühmte Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis, wie er damals noch hieß, die Tage der deutschsprachigen Literatur. Als Stan Nadolny 1980 der Preis für ein frühes Kapitel aus dem späteren Bestseller Entdeckung der Langsamkeit zugesprochen wurde, da schrieb er am 9. Juli des gleichen Jahres einen dreiseitigen Brief an den Juror und Jurysprecher Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung druckt das Fundstück heute aus dem Nachlass von Reich-Ranitzky im Deutschen Literaturarchiv Marbach ganzseitig ab.
Alle Autoren, ob gelobt oder ramponiert, tragen in gleicher Weise zur Attraktivität dieser Literaturveranstaltung bei. Da der Preis Ehre genug ist, sollte in Zukunft wenigstens das Geld verteilt werden. Wie überhaupt der Abstand zwischen den Siegern und Besiegten so weit wie möglich abgebaut werden sollte. Denn für mich ist literarisches Schreiben ein Nebeneinander und keine Hierarchie.
So Stan Nadolny, und der war damals schon das tribunalartige Wettlesen, das war ihm unbehaglich. Eine Antwort übrigens auf seinen Brief erhielt er nicht. Der russische Präsident Putin sagte heute am Rande des G20-Gipfeltreffens, dass der britische Sänger und Komponist Elton John im Irrtum sei über die Rechte der Schwulen und Lesben in Russland. Ich erkenne seine Leistung an, er ist ein genialer Musiker, aber ich glaube, er irrt sich, sagte Putin in Osaka. Weiter, die russischen Behörden hätten eine entspannte und vorurteilsfreie Einstellung zu Lesben und Schwulen, so der Präsident. Nur sei das Sache der Erwachsenen. Minderjährige sollten davon in Ruhe gelassen werden. Der Sänger indes warf Putin Heuchelei in dieser Sache vor, nachdem berichtet worden war, dass der Film Rocketman über das Leben von Elton John genau um diese Passagen gekürzt, genauer zensiert worden war. Nach russischem Recht ist Werbung und Propaganda für Homosexualität unter Minderjährigen verboten. Und dazu passt zum Schluss noch folgende Meldung. Zum ersten Mal ist eine Schwulenparade heute durch Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje gezogen. 1000 Teilnehmer schlossen sich dem Umzug an. Um das Ende ihrer Diskriminierung besonders in kleineren Gemeinden des eher konservativen Landes zu fordern. Begleitet von lauter Musik, Pfeifen, trug die Menge eine große Regenbogenflagge durch die Innenstadt. Die Teilnehmer hatten sich nicht von den Vorfällen vorangegangener Paraden in der Region einschüchtern lassen. In anderen Städten des früheren Jugoslawiens, etwa Belgrad oder Split, hatten Schlägergruppen in der Vergangenheit die Umzüge angegriffen und Teilnehmer verletzt.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch die Informationen am Abend, unter anderem mit einer Bilanz des G20-Gipfels in Osaka. Im angenehmen kühlen Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.